Ja, wohin sonst sollten wir gehen? Also, es ist ja im Moment so, dass das mit der Hoffnung ein schwieriges Unterfangen ist. Ne? Wenn man sich so die Nachrichten anschaut und da kann einem jede Hoffnung flöten gehen. Ne? Aber Hoffnung, eine neue Hoffnung finden, darum geht es heute. In diesem Gottesdienst, neue Hoffnung fehlt. Und jeder von uns hat doch schon mal Erfahrung mit der Hoffnung gemacht, oder? Vielleicht jeden Samstag die Hoffnung auf den großen Gewinn. Die sechs kleinen Kreuzchen und man hofft, wenn ich den großen Gewinn habe, dann wird mein Leben lebenswert. Ne? So eine Hoffnung kann einen aber auch irreführen. Und vielleicht eine andere Hoffnung, die man hat, dass die Behandlung und die Medizin, die bringen mich wieder auf die Beine, die machen mich wieder fit und dann bin ich gesund. Ja, diese Hoffnung, an der klammert man sich wieder fest. Oder erinnert ihr euch noch damals an die Schulzeit? Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Bitte ankreuzen. Und dann hatte man den Mut zusammengenommen und all seine Hoffnung und hat seinem, heutzutage heißt es seinem Crash, denjenigen, in dem man sich verguckt hat, der hat man dann dieses Zettelchen zugeschoben und gehofft, dass man ein Paar wird. Man hat alles auf eine Karte gesetzt. Es stand alles auf dem Spiel. Man machte sich Hoffnung. Und die Frage war, was kam dabei rum, ne? Und auch in unserem heutigen Bibeltext geht es um Hoffnung. Hoffnung aus 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 9. Und da heißt es, gelobt sei Gott und Vater, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit das Vorrecht geschenkt, wiedergeboren zu werden. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt wird. Und in seiner großen Macht wird er euch durch den Glauben beschützen, bis ihr das ewige Leben empfangt. Es wird am Ende der Zeit für alle sichtbar offenbart werden. Freut euch deshalb von Herzen. Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Wenn euer Glaube so stark bleibt, nachdem er durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen an dem Tag, an dem Jesus Christus der ganzen Welt offenbart werden wird. Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Obwohl ihr ihn nicht seht, glaubt ihr an ihn und schon jetzt seid ihr erfüllt von herrlicher, unaussprechlicher Freude. Das Ziel eures Glaubens wird die Rettung eurer Seelen sein. Heute geht es um die Hoffnung, Prinzip Hoffnung. Und das Problem ist, wer ohne Hoffnung lebt, der fängt an zu resignieren. Wenn du keine Hoffnung mehr hast in deinem Leben, dann denkst du, es wird sich doch sowieso nie was ändern. Es bleibt doch immer so, wie es ist. Dann ist alles irgendwie sinnlos. Es lohnt sich nichts mehr, wenn man keine Hoffnung mehr hat. Man zieht sich zurück, man wird einsam sogar. Und man verliert die Perspektive. Und das Irre ist, wenn du keine Hoffnung in deinem Leben mehr hast, das hat sogar körperliche Auswirkungen. Wer keine Hoffnung mehr hat, da werden Stresshormone ausgeschüttet in einem. Und das macht einen dann müde. Es schwächt das Immunsystem. Man wird offen für Krankheiten und es raubt einem buchstäblich die Energie für den Alltag, wenn man ohne Hoffnung lebt. Wenn man keine Hoffnung mehr hat, das ist das Schlimmste, was in der Welt passieren kann. Aber eine andere schlimme Sache ist ja auch, wenn man sich falsche Hoffnung macht. Ne? Das kennt man ja auch manchmal, wenn man unglücklich verliebt war. Ne? Wenn die Liebe nicht erwidert wird, ja? Und man hofft darauf, dass die andere, dass der andere irgendwie doch noch sich in einen verliebt und es wird nicht, es passiert nichts. Und dann macht die Liebe uns sogar blind für die Realität. Ne? Der andere, der kümmert sich gar nicht um mich, sie guckt mich noch nicht mal eines Blickes an und dann fange ich an zu schauen, so, da hat sie gelächelt, also sie mag mich doch noch. Und falsche Hoffnung ist, der Philosoph Friedrich Nietzsche hat gesagt, das ist das übelste aller Übel, falsche Hoffnung, weil sie die Qual der Menschen verlängert. Wenn du falsche Hoffnung hast, wird das eine Qual werden. Ne? Und sie führt dazu, dass man sich dem Schicksal ergibt. Es ist einfach so. Und man hält an irgendwas fest, was überhaupt nicht stattfinden wird. Und man sucht auch gar nicht nach Lösungen. Und man weigert sich, das objektiv zu sehen und richtig zu sehen, falsche Hoffnung zu machen. Man flüchtet in so Illusionen und am Ende kommt da nichts bei rum. Und Hoffnung, so verstanden, ist eine gefährliche Sache, falsche Hoffnung. Unser Text hier aber, der spricht wovon? Er spricht von einer lebendigen Hoffnung. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Und Paulus sagt uns, worauf diese Hoffnung gründet. Denn er sagt, gelobt sei Gott, sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit das Vorrecht geschenkt, wiedergeboren zu werden. Also die Grundlage für unsere Hoffnung. Das ist ja so, es braucht eine Grundlage unserer Hoffnung. Es ist jetzt nicht so, dass der Pastor, der Prediger hier vorne steht und sagt, liebe Gemeinde, jetzt hofft endlich mal. Jetzt reißt euch doch mal zusammen und hofft. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Es braucht eine solide Grundlage. Und Paulus spricht davon, dass unsere Wiedergeburt ist die Grundlage, aus der Hoffnung erwächst. Aber was ist Wiedergeburt? Was ist Wiedergeburt? Nikodemus kommt zu Jesus und Jesus sagt zu diesem Gesetzeslehrer, der schon alt war, der bestimmt auch schon so einen grauen Bart hatte, sagt er, Nikodemus, du musst von Neuem wiedergeboren werden. Und Nikodemus sagt, wie soll denn das funktionieren? Guck mal, ich bin alt, Jesus. Wie soll ich da in den Leib meiner Mutter zurück? Das funktioniert doch nicht. Und dann spricht Jesus über diese Wiedergeburt, die stattfindet. Nämlich im Glauben wiedergeboren zu sein. Und Wiedergeburt geschieht nur einmal, wie auch die Geburt, die natürliche Geburt, nur einmal passiert. Man wird einmal geboren, Punkt. Und so ist das auch mit uns als Christen, als wiedergeborene Christen. Das passiert einmal. Ich war ja Missionar in Russland und dann war ich in St. Petersburg in einer großen baptistischen Gemeinde das erste Mal und da wurde so schöne Moll-Lieder gesungen, alles war so bewegend und dann wurde ein Aufruf gemacht und dann scharenweise sind die Leute vorne zum Altar gelaufen, haben sich niedergekniet, haben geweint, haben sich bekehrt, sind wiedergeboren worden und ich habe gedacht, wow, hier wirkt der Geist Gottes, das ist ja irre. Und nächsten Sonntag wieder scharenweise nach vorne gegangen, hingeworfen. Und oh, wow, das war schon beeindruckend. Und dann die nächste Woche wieder. Und dann fiel mir auf, halt mal, der war schon vorne, der war auch schon vorne, der war da auch letzte Woche vorne. Und da war das so, dass die gedacht haben, wenn ich etwas mache, was Gott nicht gefällt, wenn ich einen Fehler mache, wenn ich sündige, dann muss ich mich neu bekehren, dann muss ich neu nach vorne gehen und neu mein Leben Jesus geben und neu weinen. Aber das ist so nicht, das ist es nicht. Wenn ich wiedergeboren bin, bin ich wiedergeboren. Ich muss das nicht nochmal machen, jeden Sonntag wieder neu, wiedergeboren. Nein, man wird nur einmal geboren. Und das, dann ist man, wenn man einmal wiedergeboren ist, was ist man dann? Ein Kind Gottes. Und wenn man dann irgendwas falsch macht, dann gibt es Vergebung. Klar, wenn man sich bereut, aber man muss nicht wiedergeboren werden. Und da habe ich mit spitzer Zunge dann die Frage gestellt, in dieser Gemeinde, gibt es ein Leben nach der Wiedergeburt? Ja, es gibt es. Man wird einmal. Was passiert denn bei der Wiedergeburt? Was passiert denn da? Gott schenkt einem neues Leben. Gott schenkt einem neues Leben. Jesus sagt halt zu Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Wir brauchen etwas Neues. Es geht nicht um Selbstoptimierung. Das ist ja heute das Schlagwort, wenn du in so einem Buchladen gehst, Selbstoptimierung. Ne? Reiß dich zusammen, krieg dein Leben, 5 Schritte zu einem glücklichen Leben, 4 Schritte zu einem wunderbaren Körper, die Selbstoptimierung. Aber das schaffen wir Menschen eigentlich gar nicht. Wir müssen von Neuem geboren werden. Und wir brauchen das Eingreifen des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und du bekommst geistliches Leben, wo vorher der Tod da war. Und der Heilige Geist zieht bei uns ein. Der Heilige Geist zieht bei uns ein. Jesus sagt auch noch bei Nikodemus, was aus Geist geboren ist, das ist Geist. Und der Geist Gottes wohnt in uns und der verändert mein Denken, der verändert mein Wollen. Er schenkt mir neue Sehnsüchte, dass ich das tue, was Jesus will und nicht was ich will. Und ich bekomme eine neue Identität, wenn ich wiedergeboren werde. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden im Korintherbrief. Du bist nicht mehr in erster Linie definiert über deine Vergangenheit, über deine Schuld, über deine Leistung, sondern du gehörst jetzt zu Jesus. Und dann sind wir durch die Wiedergeburt, haben wir die Vergebung und die Versöhnung mit Gott. Wir sind versöhnt mit Gott durch den Glauben an Jesus. Und da kommt eine Beziehung plötzlich zu Gott. Gott, der so weit weg ist, wird plötzlich für mich ganz nah. Du bist jetzt ein Kind Gottes. Und plötzlich hast du so einen neuen inneren Antrieb. Du bekommst ein neues Herz geschenkt. Und du willst Gott gefallen, nicht aus Zwang, sondern aus Liebe. Das ist das, was passiert, wenn wir wiedergeboren werden. Wenn hier heute jemand unter uns ist, der das noch nicht erlebt hat, der nicht sagen kann, ich bin wiedergeboren, dann sieh mich nach dem Gottesdienst und wir beten zusammen. Und du kannst heute als neuer Mensch aus diesen Räumen rausgehen. Aber ich gehe mal davon aus, dass die große Masse von uns, wir haben das erlebt, oder? Wir sind wiedergeboren, sagt Petrus hier. Ich muss dazu sagen, ich habe immer eine Petrus-Paulus-Schwäche. Und ihr müsst heute besonders gut zuhören. Wenn ich nämlich Paulus sage, dann müsst ihr ganz laut dazwischen rufen, Petrus! Okay? Das passiert bei mir immer öfter, dass ich den guten Petrus mit Paulus ersetze. Also, weil Gott uns in eine neue geistliche Welt hineingeboren hat, wir gehören jetzt zum Reich Gottes. Wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Wir sind jetzt Bürger des Himmelreichs. Genauso, wenn man uns jetzt anguckt, dann sieht man die neue Familie. Das ist genauso, wenn ihr mich seht, seht ihr die Dürings. Erstmal von der Größe her, wir sind alle lange Lulatsche. Wir sind alles Jungs bei uns in der Familie. Und wir reden alle viel mit den Händen. Und das ist schon erstaunlich, das kannst du ja manchmal sehen, wenn du so die Eltern siehst und dann so Bambinos dazu, dann kannst du manchmal sehen, die reden wie die Eltern, die sehen den Eltern ähnlich. Und auch die Mimik und Gestikulation ist ähnlich wie bei den Eltern. Und das ist soll bei uns auch so sein. Wir haben eine Identität, wir gehören zur neuen Familie, wir gehören in die Gemeinde und das soll man uns auch ansehen durch die Wiedergeburt. Und Jesus hat unser Leben halt von Grund auf geändert. Und das ist die Basis unserer Hoffnung, diese Wiedergeburt. Und dann geht es ja weiter. Das hört ja nicht da auf, sondern da heißt es dann, Denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt ist im Himmel, für euch aufbewahrt wird. Gott schenkt uns als seine Kinder ein Erbe in der Zukunft. Hast du schon mal was geerbt? Ich hab geerbt von meinen Eltern. Das ist eine schöne Sache. Bei der Vorbereitung habe ich auch mitgekriegt, man kann sogar Schulden erben. Die kann man aber ablehnen. Ich kenne keinen, der sagen würde, ach ja, die zahle ich gerne. Aber normalerweise ist das doch so, du kriegst eine Erbschaft und wir erhalten etwas. Haben wir dafür etwas getan, wenn wir erben? Müssen wir uns das erarbeiten? Müssen wir uns das leisten für ein Erbe? Nein. Erbschaft, wir erhalten etwas, ohne irgendwas dafür getan zu haben. Und meist erben wir, weil uns jemand gern hat und uns etwas hinterlässt, ne? Weil da eine Beziehung da ist. Sehr selten passiert es, dass die Tante aus Marokko uns plötzlich 1 Million Euro gibt. Und wir denken, welche Tante aus Marokko? Die kenne ich ja gar nicht. Das passiert sehr selten, kann passieren, aber setzt eure Hoffnung nicht darauf, ne? Wir waren ja bei der falschen Hoffnung. Also meist erben wir, weil der, so nennt sich das, der Erblasser eine Beziehung mit uns hatte. Meine Eltern, die haben mich geliebt und deswegen haben sie mir was hinterlassen. Und wenn wir das jetzt auf den Glauben übertragen, dann ist es auch so, Jesus hat alles getan. Wir müssen nicht dieses Erbe, was auf uns wartet, das ewige Leben, das müssen wir nicht durch gute Taten uns erkaufen oder irgendwas. Jesus hat alles getan, damit wir das himmlische Erbe bekommen. Und die einzige Bedingung, die es gibt, um dieses Erbe zu kriegen, ist, dass wir eine persönliche Beziehung zu Gott haben, beziehungsweise unsere Wiedergeburt. Das ist das, was zählt. Und dann können wir uns darauf verlassen, dass da etwas auf uns wartet. Also Jesus hat uns von Grund auf geändert, und es wartet ein himmlisches Erbe auf uns und das ist die Basis unserer Hoffnung. Und als Beweis, dass das stimmt, dass das nicht einfach nur nette Gedanken sind, als Beweis sagt er hier, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Das ist der Beweis dafür, dass das stimmt. Und dann kommt diese lebendige Hoffnung. Dann bekommt diese lebendige Hoffnung. Und die steht im Zusammenhang, die bringt jetzt, diese lebendige Hoffnung bringt Petrus in Zusammenhang mit dem Glauben. Lebendige Hoffnung steht im Zusammenhang mit dem Glauben. Aber was ist der Glaube jetzt? Man kann ja viel glauben, ne? Ich glaube, es wird heute schneien. Ich glaube, ich denke, dass mein Glaube da falsch ist. Was ist der Glaube? Und Hebräer sagt, was ist also der Glaube? Es ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, hier kommt die Hoffnung, auf das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Das Vertrauen darauf, auf das, was wir hoffen, dass sich das erfüllen wird. Das ist Glaube. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Das ist also Glauben, dass ich habe Jesus noch nicht gesehen, aber ich vertraue ihm, dass es ihn gibt. Ich habe das Erbe, das ewige Leben, noch nicht gesehen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es das gibt. Das ist Glaube. Und Glaube ist nicht etwas, wir glauben nicht an etwas. Wir glauben nicht an die Bibel. Wir glauben nicht an die Holzkirche. Wir glauben an jemanden, nicht etwas, sondern an jemanden. Wir glauben an Jesus Christus. Das macht den ganzen Unterschied. Und so haben wir, also unsere Vergangenheit ist verändert worden durch die Wiedergeburt. Unsere Gegenwart steht in der Hoffnung und in dem Glauben und unsere Zukunft in diesem Glauben an dieses unvergängliches Erbe im Himmel. So ist die Vergangenheit hier, zeigt uns Paulus, unsere Vergangenheit, wir kommen von der Wiedergeburt, wir leben jetzt in der Hoffnung und in dem Glauben und in der Zukunft wird etwas kommen, was unser Denken übersteigt, was wir uns gar nicht vorstellen können. Also ich habe das nochmal hier so, wir kommen von der Wiedergeburt, es geht durch die Wiedergeburt in die Hoffnung und die Hoffnung hilft uns, am Glauben festzuhalten. Soweit, Halleluja. Aber warum muss er denn jetzt hier noch reinschreiben? Freut euch deshalb von Herzen, vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob der wirklich stark und rein wird. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Und euer Glaube ist Gott viel kostbarer als bloßes Gold. Ja, Petrus, warum das denn jetzt? Erst lobst du uns für diesen Glauben und jetzt sagst du, wir müssen Schwierigkeiten durchleben. Bei all den Schwierigkeiten in unserem Leben gilt es doch, an der Hoffnung und an unserem Glauben festzuhalten. Und Petrus nennt es die Prüfung für unseren Glauben. Aber warum macht es das? Ist Gott fies zu uns? Will er uns leiden sehen? Gott testet unseren Glauben nicht, weil er uns quälen will, sondern weil er unseren Glauben vertiefen, reinigen und sichtbar machen will. Damit unser Glaube echt unsichtbar wird. Paulus schreibt, die Bewährung eures Glaubens ist viel kostbarer als das vergängliche Gold. Und unser Glaube soll geprüft werden, ob es echt ist. Als ich in Russland war, habe ich damals in den 90er Jahren, also im letzten Jahrtausend, habe ich einen Pastor kennengelernt, einen alten Mann. Und der in der Zeit der Sowjetunion war es verboten, zu glauben. Der christliche Glaube war verboten. Und dieser junge Mann, als er jung war, ist auf die Straße gegangen in Moskau und hat auf der Straße Menschen von Jesus erzählt. Und dann kam der Geheimdienst, KGB, hat ihn am Schlawittchen gepackt, hat ihn zu sich genommen und hat gesagt, hör auf damit. Wenn du noch einmal auf der Straße von Jesus erzählst, kommst du ins Arbeitslager nach Sibirien in das Gulag. Und haben ihn rausgeschickt. Und wisst ihr, was der gemacht hat? Der ist auf die Straße gegangen und hat weiter von Jesus geredet. Und dann ist er gefangen genommen worden, ist verurteilt worden, 10 Jahre Gulag, 10 Jahre Arbeitslager. Er hat das erduldet. Und das ist kein Spaß, russisches Arbeitslager. Wenig Essen, harte Arbeit, schwierige Zeit. Und dann kam er nach 10 Jahren raus. Und was macht dieser Mann? Der geht auf die Straße und erzählt den Menschen von Jesus. Und genau das gleiche Spiel. Ne? Die nehmen ihn wieder hops und er kommt nochmal 10 Jahre ins Arbeitslager. Und dann kam man dann in Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, als da die Sowjetunion zusammenbrach, ist er dann rausgekommen, ist in die Gemeinde gekommen. Und die Gemeinden damals, die evangelischen Gemeinden damals, waren voll. Weil viele Menschen sind gekommen, weil sie sich erhofft haben, man kriegt da was von den Leuten aus dem Westen. Ne? Und dann sagt dieser Pastor doch zu mir, ich wünschte mir, dass wieder eine Verfolgung kommt, wie damals in der Sowjetunion. Dann würde man nämlich sehen, wer Jesus wirklich liebt, wem es wirklich ernst ist mit seinem Glauben. So viele Leute kommen jetzt, weil sie sich etwas Materielles erhoffen und nicht, weil sie Jesus nachfolgen wollen. Und hat gesagt, ich wünschte mir, es kommt wieder eine Verfolgung. Der Mann, der 20 Jahre im Gulag war, sagte, ich wünschte mir, dass wieder hier eine Verfolgung kommt, damit wir sehen, wer es wirklich ernst meint und wer es nicht ernst meint. Damit unser Glaube echt wird, werden wir geprüft. Wie Gold im Feuer geprüft wird, so wird unser Glaube im Feuer der Prüfung sichtbar, ob er echt ist oder unecht. Und damit wir lernen, Gott zu vertrauen und nicht nur uns selbst. Wir sollen Gott vertrauen. Ich erinnere mich, als ich damals Missionar war, bin ich von Spenden abhängig gewesen und ich habe Rechnung gekriegt und hatte kein Geld. Und dann habe ich natürlich gebetet und habe gesagt, Herr, ich brauche Geld, ich habe Rechnung. Und Gott hat gesagt, so habe ich das so empfunden, vertraust du mir, Dirk? Und ich habe gesagt, natürlich, Herr. Natürlich vertraue ich. Du hast alles Geld der Welt. Du kannst mir Geld geben, dass ich die Rechnung bezahlen kann. Und dann ist eine Woche vergangen. Und nichts ist passiert. Und dann habe ich in leicht schon panisch gebetet und habe gesagt, Herr, jetzt würde es aber mal Zeit werden. Ich brauche das Geld. Und er hat dann gesagt, vertraust du mir? Und ich habe dann gesagt, im Prinzip ja. Aber so langsam wird es mir schon ein bisschen, ne? Und dann ist noch eine Woche vergangen und nichts ist passiert. Und dann habe ich schon in Panik gebetet. Habe gesagt, jetzt brauche ich das Geld. Und er hat dann gesagt, vertraust du mir, Dirk? Und ich habe so, ich möchte so gern vertrauen, aber irgendwie ist es schon schwierig. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Dann habe ich genau den Betrag bekommen, den ich brauchte, um die Rechnung zu bezahlen. Zu dem Zeitpunkt, als ich die Rechnung bezahlen musste. Nicht zwei Wochen vorher, nicht eine Woche vorher, sondern an dem Termin, wo ich es bezahlen musste. Dass wir lernen, Gott zu vertrauen und nicht uns, nicht irgendwelchen Spendern, nicht irgendwelchen Ärzten, nicht irgendwelchen anderen Leuten. Dass wir Gott lernen zu vertrauen in den Krisen, in den Krisen. Und damit wir reifer werden, damit wir reifer werden, damit wir standhaft werden im Sturm. Und das ist, diese Prüfungen sind Gottes Trainingsprogramm für unsere geistliche Reife. Und damit wir Gott tiefer kennenlernen, damit wir ihn kennenlernen. Und interessanterweise, wenn es uns gut geht und wenn alles läuft wie am Schnürchen, wahrscheinlich ist es bei euch ganz anders als bei mir, aber wenn alles so gut läuft, alles am Schnürchen läuft, das Konto gut gefüllt ist, ich gesund bin, die Sonne scheint, es ist alles gut, kein Stress mit irgendjemandem, und dann frage ich nicht mehr nach Gott. Ihr seid bestimmt ganz anders drauf. Aber wenn alles so läuft, so super läuft, dann kann es schon mal sein, dass selbst ich als Pastor, ach ja, was war da noch? Ach so, ich sollte mal beten, okay. Aber wehe dem, es kommt eine Krise. Wehe dem, es geht mir nicht gut. Wehe dem, das Konto ist überzogen. Wehe dem, dass die Gesundheit ist nicht mehr da. Was schreie ich schnell nach Gott? Ne? Wie schnell laufe ich zu ihm? Dass ich Gott tiefer kennenlerne, schickt er mir manchmal diese Prüfung. Denn mein Glaube soll ja wachsen. Mein Glaube soll wachsen. Markus 9. Da kommt ein Vater mit seinem kranken Sohn zu den Jüngern. Jesus war gerade auf dem Berg beten. Und die Jünger waren unten am Fuß des Bergs. Und der Vater kommt zu den Jüngern Jesu, die Apostel, die Heiligen, kommt zu hin, der Vater, und sagt, mein Sohn ist schwer krank, bitte heilt den. Und sie konnten es nicht. Sie haben es nicht hingekriegt. Die haben bestimmt auch gebetet, dass die Palmen wackelten da. Und es passierte nichts. Und dann kommt Jesus vom Berg runter und der Vater läuft zu ihm und sagt, bitte, bitte, bitte heil meinen Sohn. Und dann sagt Jesus, alles ist möglich für den, der glaubt. Alles ist möglich für den, der glaubt. Wow. Und dann steht da, der Vater schreit Jesus an. Das steht da echt im Grundtext. Der schreit Jesus an. Jesus anschreien. Aber der war so verzweifelt. Der schreit Jesus an. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Der will glauben, aber der schafft es nicht. Und er sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und was macht Jesus dann? Der heilt seinen Sohn. Und an anderer Stelle in Matthäus 17 sagt Jesus, wenn euer Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, habt ihr schon mal ein Senfkorn in der Hand gehabt? Das ist so ein kleines Kügelchen, so ganz winzig. Wenn es so winzig ist, sagt Jesus, dann könnt ihr zu diesem Berge sagen, hebt dich dorthin und er wird sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Es, Glaube fängt klein an, aber der darf nicht so klein bleiben. Der darf nicht so klein bleiben, der Glaube. Wie kann ich jetzt messen, wie groß der Glaube ist? Kann ich jetzt so eine Schieblehre oder so ein Lineal mal durch die Reihe geben und sagen, jetzt überprüft mal euren Glauben, wie groß der ist. Wie können wir das machen? Wie können wir sehen, wie groß unser Glaube ist? Ist dein Glaube so groß, dass du hier Berge nach Langenfeld hinversetzen kannst. Die ist ziemlich flach hier bei euch, wenn ich das vom Bergischen her sehe. Ne? Willst du nicht? Die braucht keine Berge. Aber wie können wir sehen, wie groß unser Glaube ist? Wie können wir das messen? Wie können wir das feststellen? Und das Interessante ist ja, dass Petrus hier in unserem Text in Vers 8 den Glauben mit etwas in Verbindung bringt. Nämlich da heißt es, ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Obwohl ihr ihn nicht seht, glaubt ihr an ihn und schon jetzt seid ihr erfüllt von herrlicher, unaussprechlicher Freude. Paulus bringt hier Glaube und Liebe zusammen. Denn was passiert, wenn man jemanden liebt? Ich hoffe, du liebst jemanden. Stell dir mal vor, erinnere dich mal dran, wie war das, als du frisch verliebt warst? Frisch verliebt. Das war doch so, da musst du ständig an die Person denken, oder? Wenn man verliebt ist. Egal, was man gemacht hat. Wenn das in der Schule war, saß man in der Schule, der Lehrer hat vorne irgendwas gesagt. Oder wenn man in der Gemeinde war, der Pastor hat vorne irgendwas gesagt und man saß einfach nur da so. Man musste immer an diese Person denken. Man ist eingeschlafen und das war das Letzte, woran man gedacht hat. Und morgens, wenn man aufgewacht ist, hat man gleich wieder an die Person denken müssen. Und dann, wenn die Person gekommen ist, dann hatte man nasse Hände und man war so aufgeregt, ne? Und man wertschätzt eine Person, die man liebt, oder? Und wenn diese Person, und wenn man älter wird und das alles nicht mehr so aufregend wird und so, und man sich vielleicht auch kabbelt, ne, so als Paar und sich mal so richtig aufregt und so, aber wenn der andere denn mal nicht da ist, dann vermisst man diese Person. Ganz verrückt, ne? Man hat sich eben noch aufgeregt und dann fängt man an, die Person zu vermissen und denkt sich, oh, ohne kann ich auch nicht. Und wenn man jemanden liebt, möchte man, dass die Person glücklich ist. Und man selber wird glücklich, wenn die andere Person glücklich ist. Und wir möchten da sein, wo diese andere Person ist. Und das ist genau die Liebe, von der Petrus hier spricht. Wer Jesus kennengelernt hat, wer seine Liebe kennengelernt hat, der möchte Jesus auch lieben. Der möchte ihn auch lieben. Und daran erkennen wir die Größe unseres Glaubens, wie sehr wir Jesus lieben, wie sehr wir Jesus lieben. Und ganz zum Schluss sagt Paulus jetzt hier, da spricht er hier zum Schluss in dem Vers 9 von unserem Ziel, das wir Gläubigen haben. Unser Ziel ist ja die nächste Gehaltsabrechnung, ne? Die nächste Gehaltsabrechnung. Entschuldigung, unser Ziel als Christen ist ja unser nächster Urlaub, ne? Oder ist es dann doch die nächste Beziehung, die wir vielleicht hoffentlich haben? Oder wir hoffen darauf, unser Ziel ist, dass unsere Familie uns endlich mal wieder besucht? Oder dass ich endlich gesund bin, das ist mein Ziel? Dass ich gemocht werde, ist mein Ziel? Nee, Entschuldigung, ich bin aber auch dumm. Dass unsere Gemeinde voll wird, dass hier wirklich alle Stühle wieder besetzen, das ist doch unser Ziel, oder? Ein ausgeglichenes Bankkonto. Unser Ziel ist noch nicht mal, dass ich mich besser fühle. Das ist ja das, was ich so die meisten, ich möchte mich besser fühlen. Ne? Und das ist noch nicht mal unser Ziel. Denn was sagt Petrus hier? Das Ziel eures Glaubens wird die Rettung eurer Seele sein. Das Ziel eures Glaubens wird die Rettung eurer Seele sein. Ja, halt mal. Sind wir denn nicht schon errettet? Sind wir nicht schon errettet? Paulus, jetzt kommt wirklich Paulus. Paulus schreibt im Römerbrief 8, denn wir sind zwar gerettet, doch in der Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man nicht sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf etwas hoffen, was man nicht sieht? Wir sind also auf Hoffnung hin gerettet. Wir sind auf Hoffnung hin gerettet. Das bedeutet, unsere Rettung ist zwar real und jetzt schon gültig, weil Jesus am Kreuz für uns gestorben und auferstanden ist, aber wir sind doch nicht im Himmel. Wir sind noch nicht im Himmel, auch wenn sich das heute Abend vielleicht so anfühlt, als wärst du hier in der Holzkirche schon im Himmel. Nein, ich muss dich leider enttäuschen, wir sind noch nicht da. Auf Hoffnung hin sind wir errettet. Und die volle Auswirkung unserer Rettung, also das heißt, dass ich neu, eine neue Schöpfung bin, dass ich einen neuen Leib bekomme, dass ich keine Sünde mehr mache, dass kein Leib mehr da wird, das liegt doch noch in der Zukunft. Da sind wir noch nicht. Also wir leben in einem Dazwischen. Ne? Wir sind schon gerettet, aber wir warten noch auf unsere Errettung. Und genau dieses Warten heißt, jetzt kommt's, dieses Warten heißt Hoffnung. Das ist die Hoffnung. Also, Paulus hat uns das so ganz schön aufgefächert heute Abend. Wir kommen von der Wiedergeburt. Die Wiedergeburt bringt uns zur Hoffnung. Die Hoffnung hilft uns zu glauben, an dem festzuhalten, was dann noch kommt, dieses Erbe. Und wenn wir am Glauben festhalten, bringt es uns Rettung. Und auch wenn um uns herum alles im Chaos versinkt, wenn alles irgendwie anstrengender wird, wenn alles schwieriger wird, wir müssen nicht aufgeben. Wir sind neu gemacht, wir sind wiedergeboren, wir sind auf dem Weg zum Ziel und in unserem Text heißt es, Jesus wird uns bewahren auf dem Ziel, sodass wir das Erbe bekommen, das ewige Leben bei Gott und das wird unsere kühnsten Träume übersteigen. Und worauf wollen wir uns jetzt ausrichten? Wo wollen wir uns fokussieren? Was wollen wir uns bewusst machen? Die Nachrichten, die uns Angst machen, die Kriege, die Katastrophen, die Preiserhöhungen und all das, wollen wir uns darauf konzentrieren oder wird es die Hoffnung, unser Glaube und die Liebe zu Jesus sein, sodass wir standhaft werden können im Chaos, dass wir uns unserer neuen Identität klar werden, dass wir wissen, Gott beschützt uns, der bringt uns zum Ziel, dass wir diese große Verheißung haben, unser himmlisches Erbe auf uns wartet und dass wir uns jetzt ausrichten können, dass wir es fokussieren können auf unsere Hoffnung, unseren Glauben und unsere Liebe. Amen? Amen. Lasst uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus, dass du den Tod überwunden hast. Wir kommen vom Ostern her. Du bist nicht am Kreuz geblieben. Am Kreuz hast du unsere Schuld, unsere Trennung von Gott, unsere Gottlosigkeit auf dich genommen. Und du bist auferstanden und du lebst. Und das ist der Beweis für uns, dass da was kommt, was ganz Großes kommt. Du wirst wiederkommen und du wirst uns nach Hause holen. Wir danken dir dafür, dass ein Erbe auf uns wartet, auf das wir uns freuen dürfen. Und Herr, wenn wir in Schwierigkeiten, wenn wir in Krankheit feststecken, wenn wir uns Sorgen um unser Konto machen, wenn wir uns einsam und verlassen fühlen, dann schenk uns doch den Blick, dass wir wiedergeboren sind, dass wir Gottes Kinder sind, dass du dich um uns kümmerst und dass da eine neue Hoffnung in uns aufkeimt durch deinen Heiligen Geist. Und dass wir im Glauben wachsen können, dass es immer klarer wird, was da auf uns wartet. Und Herr, wenn es nur ein Senfkorn ist, dann lass das doch wachsen, Jesus. Unser Vertrauen zu dir, dass wir der festen Überzeugung sind, dass das, was wir jetzt nicht sehen, doch sich erfüllen wird. Danke, dass du versprochen hast, uns zum Ziel zu bringen, dass du uns bewahrst und dass wir ewiges Leben ererben werden. Wir loben und preisen dich dafür. Und es gibt so viele Menschen in dieser Welt. Es gibt so viele Menschen hier in Langenfeld, so viele in Solingen, so viel in unserem Land und in Krieg und in Krisengebieten, Herr, die ohne Hoffnung sind, die sich falsche Hoffnung machen. Herr, wir möchten dich bitten, dass sie die Hoffnung, die du bringst, Jesus, für sich selber entdecken. Schenk noch einmal Gnade in unserer Zeit, Herr. Wir danken dir jetzt für diesen Abend und wir danken dir, dass du bei uns bist und dass du bei uns bleibst. Amen.